Mein Thema heute lautet: Warum leiden wir? Weil wir Christen sind. Heute gibt es noch einen kleinen Nachschlag in meiner sehr umfangreichen Predigtreihe Warum leiden wir? Wir haben ja ausführlich versucht, Antworten auf diese Frage zu finden. Aber diese ganzen Dinge, die ich als Ursachen des Leides in dieser Welt genannt habe, die betreffen alle Menschen. Sowohl die Christen als auch die Nichtchristen, die gesamte Menschheit. Meine Predigt heute behandelt noch eine Antwort, die aber nur den Christen gilt. Sie ist sozusagen eine interne Botschaft für die Gemeinde Jesu. Warum leiden wir? Weil wir Christen sind. Es geht um das Leiden der Christen durch Verfolgung, Gewalt und Hetze. Um die Aggressionen, die Christen erleben, nur weil sie Christen sind. Um Diffamierungen und Grausamkeiten, die Menschen erleiden müssen, weil sie an Jesus Christus glauben. Nun ist Christenverfolgung nichts Neues. Sie hat es immer schon gegeben, seit es Christen gibt. Sie begann schon ganz am Anfang der christlichen Gemeinde mit der Steinigung des Stephanus. Und auch in den folgenden 2000 Jahren bis heute wurden Gläubige unterdrückt, terrorisiert und umgebracht. Etwa 200 Millionen Christen gelten zurzeit weltweit als religiös verfolgt. Jährlich lassen Tausende Christen ihr Leben für ihren Glauben. Das Thema Christenverfolgung spielt bei uns in Deutschland eine eher untergeordnete Rolle. Das Problem taucht oft ansatzweise auf, wenn Flüchtlingsströme sich in unser Land ergießen, so wie das 2015 der Fall war. Wir wohnten damals in Schmiedeberg im Osterzgebirge, einem kleinen Ort mit etwa 3000 Einwohnern. Dort gab es ein Asylbewerberheim mit ca. 130 Plätzen. Junge Männer zwischen 20 und 35 Jahren aus Syrien, dem Iran, Tunesien oder auch aus Eritrea waren dort untergebracht. Also aus Kriegsgebieten in Nordafrika und im Nahen und Mittleren Osten. Natürlich auch mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen. Manche sind als Christen eben aufgrund der Verfolgung in ihrer Heimat geflohen und dann irgendwie in Schmiedeberg gelandet. Aber nun wohnten eben auch Christen und Muslime Zimmer an Zimmer in diesem Heim auf engstem Raum. Sie sind sozusagen vom Regen in die Traufe gekommen. Die Verfolgung ging ja weiter. Es kam dauernd zu Konflikten, die auch religiös motiviert waren. Manche Christen mussten sich regelrecht in ihrem kleinen Zimmer barrikadieren, um nicht angegriffen zu werden. Und so kam es im April 2015 zu einem Brandanschlag, bei dem Christen aus Eritrea verletzt wurden. Einer von ihnen sprang aus Angst aus dem Fenster im zweiten Stock. Die eritreischen Christen wurden dann nach ihrem Krankenhausaufenthalt in einer anderen Stadt im Kreis untergebracht. Zu gefährlich war das Zusammenleben im ursprünglichen Asylbewerberheim, so haben wir damals hautnah diese Auseinandersetzungen zwischen Christen und Nichtchristen miterlebt. Als Christen sollten wir ein besonderes Interesse an dem Schicksal unserer verfolgten Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt haben. Die christliche Hilfsorganisation Open Doors veröffentlicht jährlich den sogenannten Weltverfolgungsindex. Darin werden 50 Staaten aufgeführt, in denen man Christen größere Schwierigkeiten macht. Man kann sich die aktuelle Weltkarte von 2020 im Internet auf der Homepage von Open Doors angucken. In den rot eingefärbten Staaten ist die Christenverfolgung besonders stark, also in Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan oder Eritrea. Wenn man diese Weltkarte durchsieht, dann stellt man fest, die stärkste Christenverfolgung gibt es im Kommunismus, im Islam und im Hinduismus. Unter dem Banner des Kommunismus wurden die Christen oft sehr hart verfolgt. Allein in der ehemaligen Sowjetunion wurden innerhalb von ungefähr 70 Jahren Abertausende von Christen umgebracht. Das hat sich dort erst seit dem Zerfall der Sowjetunion gebessert. Aber es gibt noch immer 5 kommunistische Länder, nämlich Nordkorea, Laos, China, Kuba und Vietnam. In allen diesen Ländern werden Christen benachteiligt und unterdrückt. Seit Jahren ist es besonders schlimm in Nordkorea. Die Verfolgung der Christen im Islam geht schon zurück auf den Propheten Mohammed, der gewaltsam gegen die Christen vorging. Natürlich gibt es in manchen islamischen Staaten eine friedliche Koexistenz. Aber Christen werden auch dort als Bürger zweiter Klasse betrachtet und müssen Nachteile in Kauf nehmen. Und in anderen Staaten werden sie schwer verfolgt und dürfen sich nicht offiziell versammeln oder sich zu Jesus bekennen. Aber auch im Hinduismus, besonders in Indien, wo über 1,3 Milliarden Menschen leben, ist die Christenverfolgung sehr stark. Obwohl die Hindus eine unermessliche Zahl von Göttern und Göttinnen haben. Man könnte meinen, da mache es doch nichts aus, wenn 30 Millionen Christen, das sind dort nur 2,2% der Gesamtbevölkerung, an ihren Gott Jesus Christus glauben. Doch weit gefehlt. Die Hindus kämpfen vehement darum, ihren noch toleranten Staat zu einem komplett hinduistischen Staat zu machen. Nun wollen wir fragen, warum alle diese Verfolgungen? Wenn man von diesen Verfolgungen hört oder liest, fragt man sich, woher der Hass und die Wut auf Christen kommen. Weshalb sie neben den Juden von den religiös motivierten Verfolgungen so stark betroffen sind? Ich habe 3 mögliche Antworten darauf gefunden. Das erste, Christen behaupten, Jesus sei der einzige Weg zu Gott. Jesus sagt in der Bibel in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diese Aussage ist für viele Nichtchristen anstößig. Dass Christen auch an einen Gott glauben, okay. Aber an Jesus Christus scheiden sich die Geister. Jede Religion hat ja ihre eigenen Gottheiten. Die Muslime haben Allah. Die Hindus ihre unzähligen Götter und Göttinnen. Die Naturvölker wie die Aborigines in Australien, die Pygmäen in Afrika oder die Isländer ihre Naturgötter und Geister. Und die Juden eben ihren Yahweh und die Christen Jesus Christus. Das, was die Anhänger anderer Religionen jedoch abstößt, ist, dass die Christen behaupten, es gebe keinen anderen Weg zu Gott hin als nur über Jesus. Und das sei die Wahrheit. Kein Wunder, dass solche, die etwas anderes glauben, sich darüber aufregen und Christen bis aufs Blut hassen. Eine zweite Antwort. Christen werden verfolgt, weil Jesus Christus auch abgelehnt wurde. Hier fallen mir 2 Bibelworte von Jesus im Neuen Testament ein. Matthäus 16, Vers 24 und 25. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Und dann auch noch Johannes 15, 20 und 21. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Was bedeutet das? Jesus meint, dass eine Ablehnung und Verfolgung genauso passieren wird wie bei ihm selbst. Jesus hat niemals ein Verbrechen begangen, er war nie gewalttätig, hat niemals einen brutalen Aufstand gegen die jüdische oder römische Regierung provoziert, aber er ist dennoch von denen abgelehnt und letztlich gekreuzigt worden. Warum sollte es seinen Anhängern besser gehen als ihm? Warum sollte den Anhängern und Fans von Jesus das Leid erspart bleiben? Sind sie denn größer und genialer und liebenswerter als ihr Herr und Meister? Jesus sagt, dass die Christenverfolgung zur Nachfolge dazugehört. Dass niemand seiner Freunde sagen kann, nee, sowas will ich und kann ich nicht ertragen. Jesus, ja und okay, aber nicht die Sache mit der Christenverfolgung. Wenn jemand sich entscheidet, Jesus mit Haut und Haaren zu folgen, dann eben auch mit allen Konsequenzen. Weißt du das? Und bist du dazu bereit? Natürlich können wir froh sein, dass uns das Leid um Jesu Willen in unserem Land erspart bleibt. Aber wärest du bei Jesus, wenn es anders wäre? Würdest du ihm auch in einer brenzligen Situation folgen? Wir sind hier und heute nicht besser als unser Herr. Und dass es uns in Deutschland noch so gut geht, ist eine Gnade Gottes, aber längst nicht die Realität in der übrigen Welt. Wer Jesus nachfolgt, muss auch mit Verfolgung rechnen. Da geben die vielen, vielen Märtyrererzählungen in der Kirchengeschichte ein eindeutiges Zeugnis. Du kannst das im Neuen Testament mal nachlesen, wie Paulus und seine Begleiter zum Beispiel im Gefängnis landeten, als sie von Jesus öffentlich redeten. Forsche mal bei Google und du wirst zu jeder Zeit in der Kirchengeschichte bekannte Namen finden von tapferen und bekennenden Christen und Christinnen, die für ihren Glauben an Jesus oft qualvoll gestorben sind. Auch in der Täufergeschichte im 16. und 17. Jahrhundert, wo Christen wegen ihrer Tauferkenntnis brutal hingerichtet worden sind. Felix Manns, Balthasar Hubmaier oder Jörg Blaurock wurden ertränkt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Der mennonitische Täuferspiegel führt etwa 800 täuferische Märtyrer namentlich auf. Das Geschichtbuch der Hutterischen Brüder beschreibt auf rund 670 Seiten zahlreiche Einzelschicksale täuferischer Märtyrer in ganz Europa. Wer würde heute schon für seine Überzeugung der Glaubenstaufe ein Martyrium in Kauf nehmen? Andere Namen sind uns bekannter. Polycarp von Smyrna, Jan Hus aus Böhmen, Pater Maximilian Kolbe, Dietrich Bonhoeffer, Pfarrer Paul Schneider, alle drei im Nationalsozialismus. Schließlich auch noch jemand aus unserer Fraktion, Martin Luther King Jr. aus den 1960er Jahren in den USA. Alles bekennende Christen, die für ihren Glauben an Jesus eintraten und dafür auch sterben mussten. Es gibt natürlich auch unzählige Frauen, die für den Glauben an Jesus gestorben sind. Viele werden noch heute in der römisch-katholischen Kirche als Heilige verehrt. Und eine dritte Antwort. Verfolgung ist eine besonders perfide Methode des Teufels, um Christen auszuschalten. In einer vorigen Predigt dieser Themenreihe habe ich über die Strategien des Teufels gesprochen und dass er es darauf absieht, die Christen und die Gemeinde zu zerstören und zu zertrümmern. Es ist also seine Strategie, uns zu ruinieren und zu töten. Und dazu gebraucht er alle möglichen Mittel, zum Beispiel auch das der Verfolgung. Das ist eine gefährliche teuflische Waffe. Wir wissen natürlich, dass unser Leben kein Zuckerschlecken ist, auch dass es uns nicht immer gut geht, wenn wir an Jesus glauben. Der Glaube an Jesus bewahrt uns nicht vor Leid. Ja, es kann sogar sein, dass wir mehr Leiden ertragen müssen, als uns lieb ist. Viele denken oft, dass es ihnen besser geht und sie bewahrt bleiben vor schlimmen Schicksalsschlägen, wenn sie an Jesus glauben. Das mag auch manchmal so sein, aber nicht immer. Manchmal geht es uns auch menschlich gesehen schlecht. Uns geht es nicht besser als anderen, aber wir sind besser dran. Der Teufel will uns einreden, dass wir dann, wenn wir ihm vertrauen, das Paradies auf Erden haben. Wir müssten ihn nur anbeten und verehren, dann würde es uns schon in allem gut gehen. Das ist aber ein Trugschluss. Der Teufel ist so wie ein brüllender Löwe, der uns fressen will. Er schleicht so harmlos und brav um uns herum, dann greift er aber an, jagt uns und beißt uns in die Kehle. Wir sollten also nie leichtsinnig, naiv oder gutgläubig sein, sondern immer auf der Hut, damit wir den Attacken des Teufels nicht auf den Leim gehen. Nun aber, was können wir tun? Ich denke, es sind folgende Aufgaben, die wir als Christen weltweit haben, auch hier bei uns in Hundsheim. Einmal können wir für verfolgte Christen beten. Das ist das Erste und Wichtigste, für andere beten. Glauben wir eigentlich daran, dass Gott etwas für andere tun kann, wenn wir beten? In den 1980er Jahren trafen wir uns als Jugendmitarbeiter und Mitarbeiterinnen jeden Mittwoch vor der Bibelstunde zum Gebet. Wir waren so etwa 6 bis 8 Jugendliche. Vor uns lag ein Heft vom Missionswerk Friedensstimme aus Marienheide. Dort waren inhaftierte Christen aus der ehemaligen Sowjetunion mit einem Bild und einer kurzen Beschreibung aufgelistet. Sie waren als Christen vielleicht in einem Gefängnis, in einer psychiatrischen Anstalt oder in einem Bergwerk stationiert. Und wir haben eben für sie gebetet, so jeden Mittwoch für 10 bis 12 Leute auf einer Doppelseite dieses Heftes. Wir kannten diese Menschen nicht. Und doch war es uns wichtig, für sie zu beten, weil sie für ihren Glauben eingestanden sind und verhaftet worden waren. Als dann 5 oder 6 Jahre später die Mauer fiel und dann auch das sowjetische Großreich zerfiel, war das schon bombastisch. Viele dieser Gefangenen wurden frei und durften aus ihrer Gefangenschaft zurück nach Hause. Als wir davon hörten, war das wie im Himmel. Wir fühlten, dass wir etwas zu ihrer Freiheit beigetragen hatten, durch unsere treuen Gebete damals vor der Bibelstunde. Gott hatte geantwortet. Wie klein oder groß unser Gebetsbeitrag gewesen war, ist doch egal. Aber ich glaube, unser Gebet hat Gottes Arm bewegt und zu dieser Befreiung beigetragen. Wahrscheinlich werden wir die Brüder und Schwestern aus diesem Heft erst im Himmel kennenlernen und dann auch von Jesus erfahren, was denn unser Gebet zu ihrer Freiheit beigetragen hat. Jedenfalls, ich glaube, dass Gott auch unser Gebet erhört hat und wir damit Weltgeschichte geschrieben haben. Wir können auch die Verfolger segnen und ihnen Gutes tun. Das ist wohl das Schwierigste bei der ganzen Sache, nämlich für die zu beten, die den Christen Gewalt antun, sie quälen, sie ermorden. Und dann sogar noch ihnen Gutes tun, ihnen nichts Böses mit Bösem zu vergelten, wie es die meisten Leute tun würden, sondern im Gegenteil, ihnen noch Gutes wünschen und Werke der Nächstenliebe verrichten. Das ist schwer, sehr schwer. Das geht meistens über unsere Kräfte. Trotzdem hat Jesus es von seinen Jüngern gefordert, nämlich in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen und betet für alle, die euch verfolgen. Mein lieber Mann, das ist schon ganz schön hart. Wer kann das schaffen? Wohl nur jemand, der von außen, von Jesus selbst, die Kraft dazu bekommt. Ich hatte mal ein heftiges Erlebnis dieser Art. Wir wohnten in einem Dreifamilienhaus, über uns ein altes Ehepaar, geprägt vom damaligen sozialistischen DDR-Regime. Eines Tages war ich unten in unserem Keller beim Aufräumen. Ich wollte dann wieder raus in den Flur, als vor dem Kellereingang mein älterer Nachbar, ein riesiger Schrank von einem Mann, mir den Weg versperrte. Er brüllte, ich hasse Sie, weil Sie ein Baptist sind. Ich bat ihn, den Weg freizugeben, aber er war außer sich, keine Ahnung weshalb. Dann konnte ich mich aber an ihm vorbeischlängeln und nach draußen flüchten. Mann, oh Mann, war das ein Schreck. Der war voll wütend auf mich, ohne dass ich ihm irgendetwas getan hätte. Das war natürlich kein gutes Verhältnis im Haus. Wir kamen dann auf die Idee, dem alten Ehepaar über uns etwas Gutes zu tun. In unserem Urlaub gaben wir ihnen unsere Tageszeitung zu lesen. Das fanden sie ganz arg toll. Und sie beruhigten sich wieder und die Lage entspannte sich. So eine Eskalation hat es dann seitdem nie wieder gegeben. Durch eine kleine freundliche Aktion, die uns selbst nichts kostete. Gott sei Dank. Wir können auch Hilfswerke wie Open Doors finanziell unterstützen. Es gibt Hilfswerke und Organisationen, die sich gerade für die verfolgten Christen einsetzen. Bekannt und meines Erachtens auch sehr zu empfehlen ist Open Doors. Dieses Werk hat natürlich viel mehr Möglichkeiten zu helfen als einzelne Christen oder eine lokale Gemeinde. Hier können Gelder an ausländische Gemeinden direkt überwiesen werden. Diese Werke können Petitionen einreichen und so die Freilassung von Christen erwirken. Sie haben auch Kontakte zur Bundesregierung und können so den Druck auf ausländische Systeme erhöhen. Deshalb sollten wir auch solche Institutionen unterstützen. Man kann sich auch von diesen Werken aktuelles Infomaterial senden lassen und ist so immer auf dem aktuellen Stand der Situation von Christen in aller Welt. Schließlich können wir auf die Kraft Gottes in besonderen Verfolgungssituationen vertrauen. Vielleicht habt ihr euch ja auch schon mal gefragt, wie ihr euch in einer Verfolgungssituation verhalten würdet. Würde ich als Christ standhalten? Würde ich Jesus die Treue halten, auch wenn da hinter mir jemand mit einem Schwert oder einer Maschinenpistole stehen würde? Wie würde ich mich verhalten? Was würde ich sagen? Eine schwere Frage, nicht wahr? Und ich vermute fast, die kann man gar nicht so beantworten. Ich kann das heute gar nicht so planen, wie ich da reagieren würde. Ich kann mir gar nicht die Worte zurechtlegen, die ich dann sagen würde, nicht heute einen Zettel schreiben, den ich dann vorlesen würde. Mich tröstet, dass Jesus uns für solche Situationen ermutigt. Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeiten, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Das bedeutet, Jesus wird uns durch seinen Geist in der Verfolgungssituation schon das rechte Wort zur rechten Zeit eingeben und uns auch die Kraft schenken, die Qual auszuhalten und zu ertragen, auch wenn das den Tod bedeuten würde. Wir sind in Gottes Hand, geborgen in ihm, so schlimm das auch menschlich gesehen sein mag. So können wir ganz beruhigt und getrost nach vorne schauen, egal was uns noch erwartet. Gott ist bei uns, wir sind als Christen seine Kinder und er trägt uns durch bis in den Himmel. Amen.